Konsequenz, also zwei mit jeweils 1,5 GB.
So, dann machen wir weiter. Also es geht weiter. Weiter geht's. Ja, ich habe ein paar Beispiele dafür, wie und wo Betriebssysteme eingesetzt werden können. Erstmal das klassische Desktop-PC. Ja, da gehören auch die im weiteren Sinne die Notebooks dazu, die Sie zum Teil vor sich stehen haben. Das ist natürlich das, was die meisten Leute kennen. Also was haben wir da für Anforderungen? Es sollen irgendwelche klassischen Anwendungsprogramme ausgeführt werden, in der Regel auch mehrere. Das Ganze ist irgendwie interaktiv. Sie haben die Hoffnung, dass wenn Sie irgendwas anklicken oder irgendwas tippen, dass dann unmittelbar auch eine Reaktion erfolgt. Ja, also Sie würden das nicht gut finden, wenn Sie irgendwie eine Textverarbeitung starten und dann einen ersten Satz eingeben und der erscheint einfach nicht. Ja, und dann gehen Sie weg, einen Kaffee trinken und wenn Sie wiederkommen, dann steht es vielleicht im Textprogramm. Das wäre nicht gut. Also das wäre jetzt so ein Kriterium Interaktivität, was ein Betriebssystem einfach erfüllen muss, wenn Sie einen Desktop-PC mit normalen Anwendungen haben. Ja, dann haben Sie da so Internetzugang und das ganze Web-Gedöns dran. Das muss auch irgendwie unterstützt werden. Vielleicht läuft ein Datenbank-Client, der irgendwie auf einen DB-Server zugreift. Sie machen Softwareentwicklung darauf. Das sind alles Dinge, wo Sie erwarten, dass ein Standard-Betriebssystem für einen Desktop das unterstützt. Und dann haben Sie vielleicht noch multimediale Anwendungen, vielleicht auch Computerspiele oder sowas, wo Sie irgendwie schnelle 3D-Leistungen erwarten. Und das muss natürlich auch das Betriebssystem alles irgendwie unterstützen, weil auch hier gilt wieder, Sie können nicht aus der Anwendung direkt zum Beispiel auf die 3D-Features Ihrer 3D-beschleunigten Grafikkarte zugreifen, sondern das geht auch wieder über Betriebssystemaufrufe. Ja, ein anderes Szenario, was teilweise sehr ähnliche Hardware einsetzt, ist ein Server-PC. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Dinger oft so als Rack, was man in so einen Schrank reinstellen kann, irgendwie angeboten werden, ist da sehr ähnliche Hardware drin wie in einem Desktop-PC. Also grundsätzlich die Art, wie so ein Mainboard aufgebaut ist, was da für CPUs drauf sind, das ist häufig das Gleiche. Es gibt zwar spezielle Serverprozessoren und es gibt auch spezielle Festplatten, die für einen Server-Einsatz gedacht sind, aber die Art und Weise, wie die angesprochen werden, das ist eigentlich gleich. Ja, trotzdem sind die Anforderungen an Serverbetriebssystem nicht unbedingt dieselben. Ja, sie haben in der Regel sowas wie eine Interaktion, dass jemand direkt am Rechner sitzt, das haben Sie auf einem Server typischerweise nicht. Ja, an die meisten Server kann man zwar auch, weil die auch einen Monitor- und Tastatureingang und so weiter haben, auch dieses ganze Zeug anschließen für Wartungszwecke vielleicht, aber typischerweise stehen die halt da im Rack irgendwo und laufen vor sich hin und werden remote administriert. Ja, aber dann kommt auch wieder Interaktivität rein. Also auch bei einem Server erwarten Sie, dass was auch immer passiert, dass kurzfristig schnell darauf reagiert wird. Ja, die ganzen Dienste, wie eben jetzt ein Webserver oder ein Mailserver oder sowas, das läuft ja immer so, dass von außen irgendwie ein Verbindungsaufbau stattfindet, so ein Connect, und eine Anfrage übermittelt wird und dann soll die auch relativ bald bearbeitet werden. Eine Spezialgeschichte, die man im Serverbereich noch machen kann, ist sowas wie High-Performance-Computing. Da nimmt man oft ganze Cluster von Rechnern dafür her. Da wird irgendwelches Zeug gerechnet, jetzt ingenieurwissenschaftliche Simulationen oder sowas, Dinge aus der Physik oder Biologie, wo sehr komplexe mathematische Modelle da sind. Und die Berechnungen sind so aufwendig, dass die auf einer Maschine dann vielleicht mehrere Tage dauern würden. Und wenn man dann so einen ganzen Cluster hat und das Zeug irgendwie parallelisieren kann, dann kriegt man vielleicht schon in einer Stunde eine Antwort für so eine hochkomplexe Berechnung. Das ist nicht mehr der klassische Server, sondern das ist ein Spezialfall von einer Serveranwendung. Ja, dann gibt es die ganzen Industrieanwendungen. Also das Bild sieht ja super aus von Kontrast. Also das soll so eine Fabrikationsstraße darstellen, diese Abbildung. Und da haben Sie etwas andere Anforderungen. Das geht dann in den Bereich der Echtzeitbetriebssysteme. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eben so eine Fabrikationsstraße haben. Da ist jetzt irgend so ein Werkstück, ein größeres, und es kommen von fünf Seiten gleichzeitig irgendwelche Schwenkarme rangefahren, wo Werkzeuge drauf montiert sind, und die machen da irgendwas, verschweißen irgendwas oder biegen irgendwas. Ja, die sind natürlich alle computergesteuert. Das heißt, es gibt irgendwo eine Anwendung, die festlegt, ja, welchen Weg jetzt die einzelnen Roboterarme oder sowas gehen müssen, und sie wollen natürlich, dass die sich nicht in die Quere kommen. Wenn die von mehreren Seiten gleichzeitig auf dieses irgendwo fix positionierte Werkstück zufahren, dann ist es vielleicht ganz ausgeklügelt, dass der eine Arm unter dem anderen durchgreift irgendwie, ja, dass sie sich nicht berühren. Weil wenn die zusammenstoßen würden, dann wäre halt diese ganze Straße, diese Produktionsstraße wäre halt kaputt. Ja, und das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, dass es irgendwie parallel laufende Programme sind, die diese einzelnen Roboterkomponenten steuern, dann wollen Sie, dass das Timing ganz exakt eingehalten wird. Also wenn nach 14.000stel Sekunden das eine Ding loslegt zu laufen und das andere nach 27.000stel Sekunden, dann muss das immer so sein, das muss garantiert sein. Und eine Eigenschaft von Echtzeitbetriebssystemen ist, dass sie ein Antwortverhalten garantiert. Ja, dass sie also sagt, wenn irgendeine Aktion ausgeführt werden soll, dann wird es definitiv innerhalb eines vorgegebenen Zeitrasters passieren. Das muss das Betriebssystem dann unterstützen. Und das ist eine Eigenschaft, die zum Beispiel normale Betriebssysteme nicht haben. Ja, also auf dem Desktop brauchen sie das nicht. Sie wollen zwar hohe Performance haben, das Ding soll sich irgendwie schnell anfühlen, aber das bedeutet nicht, dass sie wirklich eine Garantie dafür kriegen, dass irgendwelche Fristen sozusagen eingehalten werden. Ja, das können Sie merken, wenn auf einmal irgendwelche Hintergrundprozesse laufen, die im Hintergrund die Festplatte aufräumen oder sonst was machen, dann kann schon mal kurzfristig sich das Antwortverhalten vom System verändern. Ein Echtzeitsystem würde das nicht zulassen. Das beobachtet praktisch, wie gerade der Ressourcenverbrauch ist, wie viele Programme zum Beispiel laufen. Und das würde irgendwann einfach streiken und sagen, das, was du hier willst, das geht nicht. Ja, wenn Sie zum Beispiel versuchen, auf so einem System dann irgendwie 1000 Programme parallel laufen zu lassen, dann wären diese garantierten Antwortzeiten nicht mehr möglich. Und dann müsste das einfach sagen, nein, du lässt nicht 1000 Programme parallel laufen. Ja, also das muss einfach andere Dinge dann halt erlauben. Ein anderes Beispiel ist sowas wie Temperaturregulierung. Na, wenn Sie irgendeine Flüssigkeit haben in irgendeiner Fabrikation oder sowas und die hat einen ganz genau festgelegten Bereich, welche Temperatur das Zeug haben darf. Ja, dann haben Sie typischerweise sowas, dass Sie da überall Temperaturfühler haben und die überwachen permanent die Temperaturentwicklung in dieser Flüssigkeit oder was auch immer Sie da haben. Und sobald Sie nach oben oder nach unten aus diesem gültigen Intervall rausgehen, muss sofort gegengesteuert werden und praktisch also erhitzt oder gekühlt werden, um wieder in das Intervall reinzukommen. Und das wäre auch so eine Geschichte, wo ein Echtzeitsystem halt hilfreich sein kann, weil es garantiert, dass in dem Moment, wo diese Information bekannt wird, es ist zu heiß oder zu kalt geworden, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Heizspirale oder was auch immer angeht, um dagegen zu arbeiten, dass dieser Zeitpunkt fix ist. Ja, das kann nicht sein, dass das 2 Sekunden dauert, weil im Hintergrund gerade irgendein Update eingespielt wird oder sowas, sondern das dauert immer eine vorher festgelegte Zeit und da kann man sich drauf verlassen. Also das ist sind so Spezialanforderungen, die man an Echtzeitsysteme hat. Aber wie gesagt, auch wenn die sehr interessant sind, werden wir uns hier nicht mit Echtzeitsystemen beschäftigen. Ich werde an ein paar Stellen mal Hinweise dazu geben. Ja, wir kommen irgendwann nochmal zu so wünschenswerten Eigenschaften, die bestimmte Betriebssystemkomponenten haben können. Und da werde ich nochmal das eine oder andere Wort zu Echtzeitsystemen verlieren, aber es ersetzt jetzt nicht irgendwie eine richtige Einführung in das Thema. Ja, und dann haben wir noch die Embedded Systems. Das ist diese ganze breite Masse der Kontrast von dem Beamer, der ist nix. Also ich sehe bei mir eine Platine, wo irgendwelche Chips drauf gelötet sind. Sie sehen einen grauen Block. Aber im Ausdruck sehen Sie es wahrscheinlich ordentlich. Embedded Systems ist praktisch alles, was man nicht mehr wirklich als Computer wahrnimmt. Ja, wenn Sie ein ein Telefon nehmen, ein Handy oder ein MP3-Player, ja, oder eine clevere Kaffeemaschine, die irgendwie mehrere Programme hat und über Milch zuvor ein Latte Macchiato erstellen kann, ja, dann haben Sie damit überall Beispiele von Embedded Systems. Die ganze Elektronik im Auto, wo Sie irgendwie, was weiß ich, Dinge einstellen können, die aktuelle Außentemperatur anzeigen lassen oder sowas, das sind auch alles Embedded Systems. Und die Betriebssysteme, die auf solchen Geräten laufen, die haben natürlich auch wieder ganz andere Eigenschaften und es werden andere Anforderungen daran gestellt. Es fängt häufig schon damit an, dass keine Standard-CPU auf so einem System installiert ist, sondern ja irgendwie ein merkwürdiger Prozessor, der nur im Embedded-Bereich eingesetzt wird. Das heißt, ein normales Desktop-Betriebssystem ist gar nicht lauffähig auf so einer Maschine, ja, weil es halt für die Architektur nicht existiert. Und es gibt auch noch Embedded Systems, die zusätzlich auch noch Echtzeitansprüche erfüllen müssen. Ja, das ist dann nochmal ein Sonderfall. Deswegen habe ich das hier reingeschrieben, ohne Echtzeitansprüche. Was ich vorhin schon gesagt habe, es kann das Verständnis für die Softwareentwicklung verbessern und das ist hier einfach nochmal die Zusammenfassung von so ein paar Dingen. Wir haben häufig Probleme in den Bereichen Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und mit Zuverlässigkeit meine ich, es passieren auf einmal völlig unerwartete Dinge, Dinge, die nicht vorhergesehen waren oder auch die Fehlertoleranz ist nicht vorhanden. Ein Benutzer macht irgendwie eine Fehleingabe und das hat dann gravierende zerstörerische Auswirkungen auf das ganze System. Und das ist eben ein Punkt, wo Sie besser werden können, wenn Sie wissen, wie Betriebssysteme arbeiten. Ja, weil bestimmte Arten von Fehlern einem dann nicht mehr unterlaufen, wenn man weiß, was bewirkt es eigentlich, wenn ich hier irgendwelche Sachen mache. Also wenn Sie zum Beispiel parallele Programmentwicklung machen. Ja, Sie haben mehrere, also Sie machen so multithreaded Programm irgendwie, ja, in Java zum Beispiel irgendwas, was mehrere Threads aufmacht und die arbeiten auf denselben Daten rum und dann kriegen Sie auf einmal sowas wie Synchronisierungsprobleme. Ich weiß nicht, ob Sie das im Rahmen einer Java-Einführung oder sowas gesehen haben. Ja, es gibt da dieses Monitor-Konzept in Java, wo man eine Funktion als Monitor deklariert. Und damit soll irgendwie sichergestellt werden, dass nicht mehrere parallel laufende Threads gleichzeitig Änderungen zum Beispiel an irgendeiner Variable vornehmen. Ja, und das ist etwas, das kann nur funktionieren, wenn das Betriebssystem entsprechende Features zur Verfügung stellt. Wenn das Betriebssystem an sich keine Möglichkeit bietet, sowas wie Synchronisierung zu machen, für die das jetzt nicht wissen, was das ist, das werden wir uns im Detail dann anschauen. Ja. Wenn das Betriebssystem das nicht kann, dann kann es auch Ihre Anwendung nicht. Sie haben als einfache Anwendung keine Möglichkeit, da irgendwas zu tun, wenn das System das nicht unterstützt. Ja. Und dann der Sicherheitspunkt, da geht es meistens darum, sicher vor Angriffen zu sein und da ist natürlich auch wichtig zu wissen, was hat denn das System, das Betriebssystem eigentlich für Möglichkeiten, zum Beispiel Zugriffe auf den Speicher oder auf Dateien oder sonst was einfach zu verhindern und über irgendeine Form von Berechtigung oder sowas zu prüfen, ob wirklich nur jemand, der es auch darf, an die Sachen rankommt. Und wenn man da weiß, was das Betriebssystem anbietet, dann kann man halt auch seine Anwendung entsprechend erstellen. Und gerade bei diesen beiden Punkten Zuverlässigkeit und Sicherheit liegt es oft daran, dass Sie sowas wie Race Conditions und Buffer Overflows reinkriegen. Das sind auch immer diese klassischen Meldungen, wenn Sie so diese Security Bulletins irgendwie im Abo haben, wo dann immer empfohlen wird, irgendeine Software zu aktualisieren auf eine neuere Version, weil da eine Schwachstelle gefunden wurde, die einen Angreifer reinlässt. Das wird alles erst wirklich verständlich, wenn man weiß, wo im Betriebssystem die entsprechenden Schwachstellen sind oder welche Features vom Betriebssystem einfach nicht genutzt wurden in der Anwendung. Ja, weil wenn Sie eben nicht wissen, welche Möglichkeiten geboten werden, dann können Sie die natürlich auch nicht einsetzen. Ja, deswegen kann es hilfreich sein, einfach zu erkennen, wie das Betriebssystem arbeitet, damit eben die Anwendungen in diesen beiden Bereichen Zuverlässigkeit und Sicherheit verbessert werden. Das war's mit der groben Einführung, also so zur Motivation, warum wir uns mit dem Thema beschäftigen. Haben Sie an der Stelle Fragen dazu? Gut, dann machen wir jetzt nur noch eine Gliederung und Literaturhinweise. Ja, also das ist die Grobgliederung, lese ich jetzt nicht vor, weil es für jeden der Punkte noch eine eigene Folie gibt. Das ist mehr für Ihre schriftlichen Unterlagen. Das Thema, wo wir nächste Woche mit anfangen werden, ist Prozesse und Threads. Und für die, die das Konzept noch nie gesehen oder gehört haben, was ein Prozess ist, die Idee ist, sobald Sie anfangen, mehrere Programme gleichzeitig auf einem Rechner laufen zu lassen, spricht man eigentlich nicht mehr von Programmen, sondern von Prozessen. Und ein Prozess ist im Wesentlichen das Programm plus alles, was zur Laufzeit passiert. Also der Speicher, der für das Programm reserviert wird, wo der Programmcode drin ist, aber auch die Programmdaten, die vielleicht dynamisch entstehen, während das Programm läuft. Dann haben Sie diese Verwaltungsstrukturen, Stack und sowas, wenn Sie Funktionsaufrufe machen und wieder zurückspringen und so weiter, da benutzen Sie einen Stack für, das kennen Sie wahrscheinlich. Und dieser Stack gehört eben auch zu einem Prozess. Ja, dann haben Sie sowas wie einen Programmzähler, der sagt Ihnen, wo im Programm bin ich gerade in der Ausführung. Der Hintergrund ist, dass wenn Sie das Programm unterbrechen, damit ein anderes laufen kann, dann wollen Sie das später wieder fortsetzen und dann müssen Sie sich natürlich merken, an welcher Stelle Sie stehen geblieben sind. Also Programmzähler ist auch eine Eigenschaft, die ein Prozess hat. Und dann gibt es auch so eine Umgebung, wo ja, im Prinzip weitere Verwaltungsinformationen über dieses gerade laufende Programm drin sind. Den Unterschied zwischen Programm und Prozess vom Konzept her versteht man am besten, wenn man überlegt, was passiert, wenn man zweimal dasselbe Programm startet. Ja, nehmen wir an, Sie haben einen ganz einfachen Texteditor, der jetzt nicht mehrere Dateien parallel öffnen kann. Dann können Sie ja diesen Texteditor einfach zweimal starten. Ja, dann haben Sie zwei so Fenster. In beiden tippen Sie irgendwas ein, verschiedene Dinge. Dann ist klar, dass die erste Kopie sozusagen von dem Programm irgendwie anders ist als die zweite, ne, weil sie da unterschiedliche Daten eingegeben haben. Aber der Programmcode von beiden ist natürlich derselbe. Ne, die haben dasselbe Programm von der Platte geladen und führen es aus. Und sie unterscheiden sich aber. Und das ist einfach der Kernunterschied. Es sind zwei Prozesse, wo der eine mit dem anderen nur dadurch verbunden ist, dass am Anfang dasselbe Programm gestartet wurde. Und wenn wir uns mit den Prozessen ein bisschen beschäftigt haben, dann werden wir über Threads sprechen. Threads haben Sie dann, also wenn Sie in Java Threads gemacht haben, dann kennen Sie das Konzept schon prinzipiell. Hier geht es im Wesentlichen darum, was ist der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Thread. Ja, und der Kernunterschied, das werden wir sehen, wird sein, jeder Prozess hat seinen eigenen Speicherbereich, der ihm gehört. Und Threads sind ja innerhalb eines Prozesses, also ein Prozess kann mehrere Threads haben und die teilen sich dann gemeinsamen Speicher. Das heißt, wenn Sie zwei Prozesse angucken, zwei separate Speicherbereiche haben, haben Sie bei zwei Threads das nicht. Die haben denselben Speicher und daraus entstehen Unterschiede. Ja? Und dann werden wir uns anschauen, es gibt sogenannte User-Level-Threads und Kernel-Level-Threads, wo es im Wesentlichen um die Frage geht, weiß das Betriebssystem eigentlich, dass es Threads gibt oder weiß es das nicht? Ja, das schauen wir uns dann an, wenn wir da hinkommen. Relativ kurz werden wir über Interrupts sprechen, also die Frage, was passiert, wenn irgendein externes Gerät zum Beispiel eine Meldung macht an das System, ja, und sagt, hier ist irgendwas passiert. Dann wird typischerweise ein Interrupt-Händler aufgerufen und wie da jetzt die Organisation ist, das gucken wir uns an. Zum Beispiel auch die Frage, wenn gerade ein Interrupt behandelt wird und es tritt ein weiterer Interrupt auf, was passiert dann? Ja, da hat man als Betriebssystemdesigner Wahlmöglichkeiten. Das kann man unterschiedlich handhaben. Das werden wir uns anschauen. Aber insgesamt ist dieses Interrupt-Kapitel ein relativ kurzes. Wieder sehr ausführlich werden wir uns dann Scheduler anschauen. Ja, die Idee beim Scheduling ist eben, dass man, wenn man mehrere Prozesse gleichzeitig im System hat, die alle irgendwie laufen wollen, die alle Rechenzeit haben wollen, wie schafft man es, diese zur Verfügung stehende Rechenzeit zu verteilen? Wir werden immer davon ausgehen, dass wir einen einfachen Uni-Prozessor haben, Ja, also keine mehreren Kerne oder mehrere CPUs oder sowas, sondern einen Uniprozessor, weil das das einfachste Modell ist. Wenn Sie anfangen, sowas wie halt Multicore-Systeme zu haben, dann können natürlich mehrere Prozesse echt parallel laufen. Ne? Auf jedem Kern oder auf jeder CPU kann dann ein Prozess laufen. Das macht das, ja, die Verwaltung für das Betriebssystem etwas komplizierter, wenn Sie mehrere Kerne haben. Aber die Grundlagen bleiben die gleichen, deswegen beschränken wir uns hier auf Single-Core-CPUs praktisch. Ne? Wir werden dann über verschiedene Scheduling-Prinzipien sprechen. Sie müssen dieses Wort präemptiv lernen, wenn Sie es noch nicht gehört haben, weil das irgendwie keine deutsche Übersetzung hat. Also das soll deutsch sein. Präemptiv. Im Englischen wird es nämlich mit Doppel-E geschrieben, preempt. Und die Idee beim Präemptiven ist, es ist unterbrechend. Ja? Also der Scheduler ist in der Lage, einen laufenden Prozess anzuhalten und stattdessen einen anderen dran zu nehmen. Bei einem kooperativen Scheduler geht das nicht. Da läuft ein Prozess so lange, wie er laufen mag, bis er irgendwann sagt, jetzt darf mal ein anderer. Das klingt so, als ob man das nicht machen würde, aber Windows 3.1 zum Beispiel hat das noch so gemacht. Also diese DOS-basierte Windows-Version. Wenn Sie einen kooperativen Scheduler haben und ein einzelnes Programm gibt die CPU nicht zurück, dann kann es sie ewig behalten. Ja, dann haben Sie kein Multitasking mehr. Ja, da werden wir verschiedene Scheduling-Verfahren sehen. Jedes Verfahren gehört entweder in die präemptive oder in die kooperative Kategorie und es gibt aber welche, die einander ähneln. Also es gibt praktisch zu einem kooperativen Scheduler gibt es einen entsprechenden präemptiven Scheduler, der ähnlich funktioniert. Da werden wir so Verwandtschaftsverhältnisse von diesen verschiedenen Algorithmen sehen. Und diese Scheduler sind dann auch ein erstes größeres Beispiel, wo Sie in einem Programmierprojekt, also was innerhalb von 90 Minuten abgeschlossen werden kann, einfach da mal einen Scheduler selber programmieren können. Was auch noch dazu gehört, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Scheduler jetzt aktiv wird und so einen Prozesswechsel macht? Also wenn ein Programm unterbrochen wird und stattdessen ein anderes weiterrechnen darf, was muss man da alles tun? Ja, da werden wir auch drüber sprechen. Ja, dann kommt dieses Thema Synchronisation und Deadlocks. Da habe ich eben schon kurz was zu gesagt. Es geht eben darum, dass mehrere Dinge parallel laufen und da auf gemeinsame Daten zugegriffen wird. Ja, und das ist immer dann problematisch. Das klassische Beispiel ist immer zwei Geldautomaten, die irgendwo stehen. Zwei Leute haben eine EC-Karte für dasselbe Konto, stehen an diesen beiden Automaten, schieben beide die Karte rein zur selben Zeit, geben die PIN ein und so weiter und dann sagen beide Geldautomaten, du hast 4.000 Euro, dann heben die beide 1.000 Euro ab und beide Geldautomaten rechnen, 4.000 minus 1.000 ist 3.000, schreiben in die zentrale Datenbank zurück, 3.000 Euro und dann haben sie mit den zwei EC-Karten zweimal 1.000 Euro abgehoben, aber nur einmal vom Konto belastet bekommen. Ja, das wäre schlecht für die Bank. Und ich weiß nicht, haben Sie so eine Vorlesung Datenbanken schon gehört?
Ja.
Dann kennen Sie Transaktionsverarbeitung. Ja, eine Transaktion muss atomar sein. Ne? Also ist eine von drei Eigenschaften von Transaktionen. Das heißt unter anderem, dass sie nur als Ganzes bearbeitet wird. Und im Zusammenhang mit dem Geldautomaten wäre das jetzt Abfragen des Kontostands, Neuberechnung des Kontostands und Zurückschreiben des Kontostands. Das müsste eine atomare Transaktion sein. Dann ist nämlich sichergestellt, dass die beiden Abhebevorgänge an den beiden Geldautomaten nicht verschachtelt stattfinden, sondern serialisiert werden. Also erst der eine und dann der andere und dann kriegen Sie immer richtige Ergebnisse. Und genau dieses Problem, was Sie da schon bei den Datenbanken gesehen haben, das haben wir auch bei den Prozessen und Threads, die auf gemeinsame Daten zugreifen. Und da werden wir halt Methoden kennenlernen, damit umzugehen. Das wird darauf hinauslaufen, dass man im Zweifelsfall mal ein Programm unterbrechen muss. Ja, weil es einfach nicht weiterarbeiten darf. Und daraus können sich sogenannte Deadlocks ergeben. Ein Deadlock ist so eine Sperre, ja, irgendwie verhakt da was. Und wenn man das ungeschickt programmiert, dann kann man damit so einen Gesamt-Deadlock hinkriegen, dass also die gesamte Anwendung nicht mehr weiterkommt. Und da werden wir Beispiele für sehen und Lösungsansätze, wie man entweder im Vorfeld verhindern kann, dass es zu sowas kommt, oder wie man wenn man festgestellt hat, es ist eingetreten, was man dann noch ja, als Rettungsmaßnahme irgendwie unternehmen kann. Speicherverwaltung und Dateisysteme behandle ich hier als ein gemeinsames Thema. Das ist jetzt so ein zentraler Punkt, wo ich von Herrn Vogt abweiche, in dem, was er macht und auch von dem, was die meisten anderen machen, weil typischerweise die Speicherverwaltung ein eigener Themenblock ist und dann kommen die Dateisysteme irgendwann als weiterer Themenblock. Bei Herrn Vogt ist es sogar so, dass er die Dateisysteme in die Betriebssysteme 2 gepackt hat. Ich behandle die gleichzeitig, weil es so ist, dass sehr viele Konzepte sowohl beim Zugriff auf Hauptspeicher als auch beim Zugriff auf die Festplatte sich sehr ähneln. Und ich glaube, dass man davon profitiert, wenn man sich die Sachen gleichzeitig anguckt. Und ja, im Thema Speicherverwaltung werden wir halt verschiedene Ansätze betrachten, wie man Speicher nutzen kann. Da fangen wir mit ganz alten Modellen aus der Zeit der Homecomputer an und arbeiten uns dann bis zum Paging vor, was also das aktuelle und gängige Verfahren ist. Und im Zusammenhang mit Paging gibt es sowas, das nennt sich Seitenersetzungsstrategie. Da werden wir auch relativ viel drüber reden, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht im Detail erklären. Also für die schon die Rechnerarchitektur bei mir gehört haben, da habe ich Ihnen Paging schon ansatzweise gezeigt. Dann wissen Sie schon, dass die Seiten immer wieder mal ausgelagert und wieder reingeholt werden. Und eine Strategie dafür sagt eben, welche Seite schmeiße ich raus, wenn ich eine freie Seite brauche. Ja, aber für die, denen das jetzt noch nichts sagt, ist es auch egal, das kommt dann ganz ausführlich. Und bei den Dateisystemen machen wir auch so einen Alt- und Neu-Ansatz. Wir gucken also uns auch ein paar historische Dateisysteme an, einfach weil die so simpel aufgebaut sind, dass man intuitiv versteht, was da passiert. Und ja, da wird auch wieder ein bisschen Praxis dann im Praktikum dabei sein, wo Sie ein paar Dinge rund um Dateisysteme ausprobieren können. Und wir schauen uns auch grob den Aufbau von modernen Dateisystemen an. Das ist eventuell einer der wenigen Punkte, wo ich auch mal was zu Windows erzähle, weil man da über das NTFS-Dateisystem auch ein bisschen was erzählen kann. IO-Systeme ist hier auch noch mit drin, da werden wir nur ein einziges kurzes Themenblöckchen drin haben, sogenanntes Memory Mapped IO. Das ist dieses Konzept, dass sowas wie eine Grafikkarte eigenen Speicher in den regulären physikalischen Speicherraum einblenden kann. Also Sie sprechen über eine Speicheradresse irgendwas an und das ist dann nicht mehr der Hauptspeicher, sondern ein Stück auf irgendeiner angeschlossenen Erweiterungskarte. Ah, das ist auf der Folie nochmal. Gut. Ich werde relativ viel zu Linux machen, weil ich über Linux am meisten weiß, also im Vergleich zu anderen Betriebssystemen. Es gibt aber auch formale Begründungen dafür. Wir haben nämlich offene Kernelquellen bei Linux. Das heißt, man kann den Quellcode des Betriebssystems nachlesen und theoretisch auch verändern, wenn man so weit vorgedrungen ist, dass man es versteht. Es ist ein etabliertes System und wir haben es auch hier im Praktikumsraum, was hilfreich ist. Ob ich auch über Windows viel reden werde, kann ich noch nicht genau sagen. Das hängt immer davon ab, wie ich durchkomme. Also Windows ist für mich so ein Füller-Thema. Wenn ich merke, dass mir die Themen ausgehen oder so, dann baue ich noch Dinge zu Windows mit ein. Da gibt es auch eine Reihe von interessanten Sachen. Letzten Endes ist es aber egal. Also ich glaube, dass der Herr Vogt in seiner Veranstaltung mehr Windows-lastig ist, aber egal wie unterschiedlich die Systeme sind, das, was an Prinzipien da eingesetzt wird, ist das Gleiche. Ja? Ansonsten wäre Windows zum Beispiel überhaupt nicht benutzbar, wenn es nicht grundlegend irgendwie nach vernünftigen Ideen handeln würde. Ja? Also die ganzen großen Betriebssysteme heute sind sich sehr, sehr ähnlich, was die Grundlagen angeht. Wie dann die Details umgesetzt sind, das ist dann anders. Und als letztes noch Literatur. Ich gehe jetzt auf die vier Bücher nicht ein. Der einzige Punkt hier, ich habe ein deutschsprachiges Buch angegeben. Das ist von, ich glaube, von zwei oder drei, ja, da stehen sogar fünf Leute drauf, aber das sind Dozenten an irgendeiner anderen Fachhochschule. Die haben ein relativ kurzes, knappes Buch geschrieben, das ist so 250 Seiten lang. Da steht eigentlich alles drin, was man braucht, falls Sie sich ein Buch besorgen wollen. Es ist aber nicht nötig, irgendein Buch zu holen. Ja, ich empfehle immer trotzdem irgendeins von diesen Standardwerken. Es muss nicht aus dieser Liste der vier Bücher sein. Auf meiner Webseite stehen noch mehr. Und auch sonstige können Sie nehmen. Also ich finde es empfehlenswert, so ein Buch da zu haben, damit man mal schnell was nachlesen kann. Wenn ich Ihnen hier irgendwas erzählt habe und Sie haben das Gefühl, das ist ganz komisch erklärt und auch auf Nachfrage ist es nicht verständlicher geworden, dann kann es gut sein, das nochmal nachzulesen. Es ist aber nicht zwingend nötig. Ja. Das ist es für die heutige Vorlesung. Jetzt nochmal der Hinweis, gleich die Praktikumsübung. Für die, die schon fit in der Shell sind und die da einen C-Compiler starten können, ja, auch im Editor irgendwie eine C-Datei erstellen können und da ein bisschen mit rumspielen können, gibt es eigentlich nichts Neues heute. Ja, das heißt, wenn Sie zum Beispiel Softwareentwicklung unter Linux machen, dann brauchen Sie sich das nicht antun, vorbeizukommen. Wenn Sie aber selten mit der Shell bisher gearbeitet haben und auch noch nie einen C-Compiler benutzt haben unter Linux oder irgendeinem anderen Unix-System, dann würde ich schon empfehlen, vorbeizukommen. Gut, das war's. Danke.